Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Ja, das ist der Podcast, in dem wir euch jede Woche erzählen, an einem Freitag, was abgegangen ist in der Anime- und Manga-Welt. Und dieses Mal wird es eine emotional aufgeladene Folge.
Ja.
Wir haben Legenden, von denen wir uns verabschieden müssen. Wir haben auch tolle Nachrichten. Wir haben tolle neue Anime-Ankündigungen und wir haben tolle Preisverleihungen und alles, was passiert ist. Aber ihr werdet es natürlich alle schon mitbekommen haben, dass Akira Toriyama, der Manga von Dragon Ball, verstorben ist. Darüber werden wir später noch ausführlich reden.
Mhm.
Wir fangen natürlich wie immer bei unserer Struktur erstmal mit den Nachrichten aus Deutschland an, kommen dann zu den neuen Ankündigungen, neuen Infos und dann haben wir ganz viel Zeit, uns ausführlich diese Thematik zu widmen.
Jawohl.
Dann Deutschland. Haben wir einmal eine interessante News, dass sowohl Crunchyroll wie auch Netflix beide angekündigt haben, dass sie Dandadan streamen werden ab Oktober. Netflix hat halt auf ihrem Twitter Netflix Anime bekannt gegeben, dass sie dann Netflix weltweit streamen werden. Und vorhin habe ich auch nochmal in unser Mailfach geschaut und haben wir auch die Pressenachricht von Crunchyroll, dass sie auch dann weltweit außerhalb von Asien wöchentlich streamen werden. Was eine ziemlich außergewöhnliche Situation ist, aber ja.
Ja, ich finde es schade, dass diese außergewöhnliche Situation nicht deine Standard ist. Ne? Es ist irgendwie, es ist immer besser, wenn es auf mehreren Plattformen verfügbar ist, weil viele Leute haben einfach nicht alle Plattformen. Ne?
Ja. Dann haben wir noch zwei interessante Manga-Lizenzen. In letzter Zeit geben ja wieder viele der Manga-Verlage bekannt, was da gerade so an Lizenzen rauskam. Also was demnächst so kommen wird. Ich kram dann so durch und pick dann für den Podcast immer so das Interessanteste oder halt für uns Interessanteste, das ist natürlich subjektiv. Und da hat Manga-Kult wieder zwei interessante Sachen. Wir haben ja beim letzten Mal erst über Gundam The Origin gesprochen, was sie sich gesichert haben. Jetzt haben sie noch bekannt gegeben, dass sie das Spoke Rohan Kishibe, das Spin-off zu JoJo, lizenziert haben. Ja, was auch schon seit 2005 in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder neue Kapitel bekommt.
Ja, ich finde das sehr, sehr lustig, ne? Das Ding ist ja ein Teil des vierten JoJo-Teils, ne? Und der vierte JoJo-Teil, der springt raus aus der ganzen Reihe, weil er kein Abenteuer ist, keines, wo man durch die Welt reist und keine Verfolgungsjagd ist, wo man andauernd irgendwo, Action hat, ne? Sondern einfach nur ein Mystery-Thriller ist, der in einem kleinen Dorf spielt. Ja, sehr, sehr lustig, dass ausgerechnet das dann so einen kleinen Abspringer bekommt.
Und was wir noch haben, ist Record of Ragnarok. Ist ja seit einer Weile, seit 2021, gibt es ja ein Anime dazu auf Netflix, der auch immer wieder regelmäßig neue Staffeln bekommt. Da leider mit nicht gerade dem besondersten Produktionsniveau daherkommt.
Ajo.
Aber der Manga ist natürlich herausragend gezeichnet.
Viele Muskeln.
Und den wird Manga-Kult dann ab November rausbringen.
Ah ja, das ist ja ein beliebtes Schema, ne? Wenn man halt übermächtige Figuren gegeneinander antreten lässt in der Arena, ne? Gladiatorenkampf für Götter. Let's go.
Jo, dann kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Haben wir gar nicht so viele, aber was da ist, ist eigentlich, also wir haben ein paar interessante Dinge. Wir haben einmal Sakuna Rise and Ruin wird einen TV-Anime bekommen von PA Works noch dieses Jahr. Und das finde ich ziemlich cool. Sakuna of Rise and Ruin ist ein Videospiel von einem kleinen Studio namens Edelweiß. Und das kam 2020 raus. Ist so ein Misch sowohl als wie ein Management-Aufbauspiel, wo man sich um sein Reisfeld kümmert. Und ein Side-Scroller, wo man dann durch 2D-Level sich prügelt. Und das hat er schon einen Manga bekommen. darüber hatten wir hier im Podcast auch schon gesprochen. 2022 ist die gestartet. Und jetzt ist zu diesem Spiel halt auch ein TV-Anime angekündigt worden und dann auch noch von einem renommierten Studio wie PA Works. Hm. Finde ich eine ziemlich schöne Erfolgsgeschichte.
Sage mal, ist das ein Smartphone-Spiel?
Nö, ist für PC und Switch ursprünglich rausgekommen. Okay. Und dann auch PlayStation, ja.
Ja, dann ist der Trailer hier in dem Hochformat einfach nur Hommage an diese, an dieses Kunstformat, wo du halt im Hochformat die Zeichnungen halt hast, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, warum der Teaser so ist.
Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass es für Smartphones zuerst gedacht ist, weil viele Leute schauen sich auch diese ganzen Videovorschaus auf ihrem Smartphone an, ne? Logischerweise. Aber es passt auch halt zu dieser Schriftrollen-Ästhetik hier, beziehungsweise zu dieser alten Tuschezeichnungen-Ästhetik, die sie da anführen.
Hm.
Auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Ich habe echt gedacht, das ist alles Smartphone, aber nee, anscheinend ist da noch mehr dabei.
Ist ein cooles Spiel. Wie gesagt, finde ich schön, dass so ein kleineres Projekt so eine große Aufmerksamkeit mittlerweile bekommen hat. Und bin ich sehr gespannt auf. Das wird, wie gesagt, es wird noch dieses Jahr kommen, der Anime. Und dann mal sehen, wie der aussieht, was das Team und so weiter ist. Da haben wir noch keine weiteren Informationen.
Jo.
Ja. Dann haben wir noch The Brilliant Healers New Life in the Shadows. Das ist eine Light Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommen soll. Mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht. Diese Light Novel-Reihe geht es um einen Jungen, der in den Slums in der Fantasy-Welt geboren ist und alles läuft ziemlich scheiße. Dann trifft er einen Heiler, der ihn dazu inspiriert, auch zu einem Heiler zu werden, bis er in einer Heldenpartie aufgenommen wird, die ihn aber sehr schnell wieder rauswerfen und ihn wie scheiße dabei die ganze Zeit behandelt haben. Und nachdem es das Leben jetzt aber nicht so gut aussah für ihn, hat er sich dazu entschlossen, zu einem Untergrundheiler zu werden und eine kleine Klinik aufzubauen für Leute, die sich das halt normalerweise nicht leisten können.
Okay, also Blackjack-Fantasy, ne?
Ja.
Ich meine, wir haben auch schon im Moment einen laufenden Blackjack-Otome-Isekai, also ja, macht euch alles zu Blackjack, das ist mir recht.
Ja, ist eine nette Idee. Ist jetzt erstmal nicht Isekai.
Ja.
Wobei es schon so irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das aber auch trotzdem auch Videospielelemente hat, so wie er zum Heiler wird oder sowas, keine Ahnung. Und mit Heldenpartie, das klingt immer so erstmal.
Ja, ja.
Aber ja, also das finde ich jetzt, bin ich zumindest erstmal nicht direkt abgeneigt. dann, God of the Night bekommt eine zweite Staffel.
Oh, da sind wir überhaupt nicht abgeneigt dazu.
Oh ja. Einer meiner Lieblingsanime aus 2022. Freue ich mich riesig drauf. Ich habe den total gemocht. Und die Ankündigung für eine zweite Staffel ist wunderbar. Der Manga ist ja erst vor kurzem zu Ende gegangen. Diesen Monat kommt noch das letzte Volume, das 20. in Japan raus.
Mhm.
Und wenn jetzt noch eine zweite Staffel kommt, dann kommt dann hoffentlich auch noch eine dritte Staffel und dann dürften wir es auch fertig adaptiert haben. Das sind 20 ja. Bände, das würde man in 3 Staffeln gut unterkriegen.
Mhm, das wird passen.
Und ich hoffe, dass es durchziehen. Aber jetzt ist mal eine zweite Staffel, das ist schon mal, ist auf jeden Fall schon mal mehr, als ich erwartet habe. Normalerweise bekommen die Anime, die ich mag, keine zweiten Staffeln.
Man kennt's.
Also wir haben jetzt noch keine Infos dazu, ob es vom gleichen Team gemacht wird wie die erste Staffel. Ich hoffe es mal ganz, ganz stark. Weil viel halt auch, was die erste Staffel ausgemacht hat, die ganze Ästhetik ist.
Jo, auf jeden Fall.
Und zu guter Letzt haben wir noch einen Webmanga namens Niko ni Tensai Shita Ochi-san. Also ein alter Mann, der als Katze reinkarniert wurde.
Ja. Ich meine, wenn du schon ein neues Leben haben möchtest, so buddhistisch gesehen, ne? Dann ist Katze definitiv in Ordnung.
Ja.
Ja.
Das wird im Oktober wird der TV-Anime dazu kommen. Der erste Teaser wirkt jetzt eigentlich auf mich erstmal so, wie so ein, als ob das so ein Flash-Anime werden würde, weil das halt so flache Charakterdesigns und sowas da drin gezeichnet sind. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Zeug aus dem Manga selbst, das weiß ich jetzt gar nicht. Einer der beiden Regisseure, Takahiro Kawakoshi, hat auf jeden Fall auch schon an vielen größeren Anime-Projekten mitgewirkt. Das war, glaube ich, jetzt auch dann dessen Person Regiedebüt, aber hat halt, wie gesagt, an Saikano mitgewirkt, an Aikatsu, an Fruits Basket, dem neuen, und wird bei dem Studios 8 Colors animiert. Noch ein relativ neues Studio, 2021, in der Hälfte 2021 gegründet, hat aber mittlerweile auch an vielen Anime ausgeholfen, wie Spy Family, Suzume, Goblin Slayer, ja. Staffel 2 und mehr.
Ja, als ein Regisseur, der einzelne Folgen betreut hat, ist er ja überall zu finden. Ne? Batum, Be the Beginning, Dimension W, Your Lie in April.
Also rein vom Staff könnte ich mir sogar vorstellen, dass es mehr als nur so ein Flash-Anime ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn es auch erst für Oktober angesetzt wird. Normalerweise werden diese Flash-Anime werden halt eine Woche oder so vorher angekündigt und dann kommen sie schon.
Ja. Also, sollen wir mal gespannt sein auf die Katzenunsinn.
Ja. Gut, das waren schon die Neuankündigungen. Wir haben noch neue Infos. Dafür aber jede Menge davon. Wir fangen erstmal an mit so ein paar einfach neue Daten für ganz viel Kram, der schon feststeht. Wir haben Honey Lemon Soda, haben wir letzte Woche über die Ankündigung gesprochen. Über den Jungen mit seinen Zitronenhaaren, der die Seele von einem Mädel rettet oder so. Und da ist jetzt angekündigt worden, das soll im Januar 2025 rauskommen.
Hm, wir müssen noch warten auf unseren Therapeuten, auf unseren Zitronentherapeut.
Dann haben wir noch Kami Erabi God.app, wo ja in der Herbstsaison 2023 die erste Staffel lief. Und jetzt ist angekündigt worden, dass die zweite Staffel dieses Jahr im Oktober kommt, also genau ein Jahr nach der ersten.
Oh, lese ich das richtig? Das soll die Geschichte abschließen?
Es klingt so, ja. Also es soll ein Concluding Arc sein.
Okay,
ja.
Das ist schon mal was. Abgeschlossene Anime sind immer gut.
Finde ich auch bevorzugend. Dann haben wir noch Senpai wa Otokonoko. Hat auch noch keinen offiziellen englischen Titel. Bin ich mal gespannt, was sie sich einfallen lassen. Der englische Untertitel, der immer auf dem japanischen Poster steht, ist This is Him. Mhm. Und das soll im Juli rauskommen. Demon Slayer haben wir auch noch. Der Hashira Training Arc hat einen neuen Trailer rausgehauen, wo wir jetzt auch wissen, dass es am 12. Mai losgehen wird. Also wie immer fällt Demon Slayer so ein bisschen raus und fängt nicht wie alle anderen Anime an, ganz normal am Anfang einer Saison, sondern macht halt sein eigenes Ding und fängt dann halt, wie gesagt, am 12. Mai an.
Ich kann mir vorstellen, das liegt daran, dass sie wieder die erste und die letzte Folge in einer größeren Länge zeigen und damit dann mit der Saison zu Ende gehen, aber halt später anfangen, deswegen.
Ja.
Ne, ein paar Wochen.
Wird wahrscheinlich irgendwie so sein. Wir haben noch neue Infos zu Fairy Tail 100 Years. Ist ja der Fortsetzungsmanga, der jetzt seit 2018 schon gezeichnet wird. 2021 ist die Anime-Adaption angekündigt worden. Seitdem war es ruhig.
Mhm.
Und jetzt wissen wir, dass die 100 Years Quest im Juli diesen Jahres die Anime-Version kommen soll. Und wird gemacht bei GC Staff von dem Regisseur Toshinori Watanabe, der vorher Eden Zero, Mix Meisei Story und Tokyo Ghoul Regie geführt hat, zusammen mit Shinji Ishihara, der die vorherigen Fairy Tail Anime Regie geführt hat.
Ja, auch die vorherigen Fairy Tail Anime waren so. So eine Mischung, ne, eine Mischung aus sehr guter Qualität und eher so relativ typischen 0815 Shonen. Und die Leute hier sind auch eher bekannt dafür. Also schätze ich mal, dass es so weitergeht, wie die Fans es kennen. Ne?
Es wird einfach mehr Fairy Tale, schätze ich mal, ja.
Ja.
Dann haben wir noch I'll Become a Villainous That Will Go Down in History. Mit einem ersten Trailer, der uns ankündigt, dass es im Oktober losgehen soll und dass der Anime bei dem Studio Maho Film animiert wird mit Regisseur Yuji Yanase, der die auch schon bei Maho Film By the Grace of the Gods und In the Land of the Dale Regie geführt hat. Und ja, dementsprechend, auch wenn man sich diesen Trailer wieder anguckt, sieht es wie alles von Maho Film aus ziemlich 0815.
Ja. Ist auch irgendwie, klar ist es nachvollziehbar, dass in der Fantasie, im Eskapismus, dann man das böse Mädchen sein möchte. Aber
I'm not like the other girls.
Ja, aber ganz ehrlich, kriegen wir keine reine Heldin? Wo ist unser weiblicher Paladin der Otome-Iseka-Welt?
For real. Ja, kann man auch nicht wirklich mehr dazu sagen.
Ja.
Dann haben wir A Journey Through Another World, Raising Kids While Adventuring. Mit einem ersten Trailer. Und der sagt uns auch, im Juli soll es rauskommen. Schon vorher schon fest, dass es bei EMT Squared gemacht wird mit Regisseur Atsushi Nigurikawa, Regisseur von Love Tyrant oder Beasthamer, auch vorher bei EMT Squared. Und ja, mit diesem ersten Teaser, beziehungsweise Trailer oder was auch immer, ich weiß da auch nicht mehr. sieht auch einfach ziemlich okay aus halt.
Ja, also für Leute, die so ein bisschen Ahnung haben von japanischer Kultur und Zeugs, da macht es einem sofort Sinn, wenn sie gleich zu Anfang des Trailers beide so ein Pfirsich verputzen, ne? Das ist definitiv so Momotaro-Zwillinge, ne? So kleine Jungs, die unglaublich super stark sind. Und klar, mit denen kann man auch Abenteuer gehen, wenn sie einfach mit links große Monster einfach wegbatschen.
Ja. Ich finde, ist ein nettes Detail, dass die beiden Zwillinge, die der Protagonist ja irgendwie da großzieht, dass die auch tatsächlich von echten Geschwistern gesprochen werden.
Oh, okay.
Sowas finde ich immer ganz nett. Das hat ja Dororo, der 2019er Reboot, ja auch gemacht.
Mhm.
Und ja, mehr kann ich dazu halt aber echt nicht sagen. Das sieht ganz nett aus. Ja. Ich mag ja eigentlich so Großzieher-Anime, also wo es irgendwie dann darum geht, halt Kinder großzuziehen und ja.
Jupp, jupp.
Irgendwie sowas ist das halt. Im Juli soll das dann auch rauskommen. Dann haben wir I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level Staffel 2. Und da hat sich alles geändert. 2025 soll es rauskommen, wird von einem komplett neuen Team gemacht. Und zwar neuer Regisseur haben wir einmal Kunihisa Sugishima von der Beyblade-Serie mit diesem, ja, Typ mit so einem blauen Stirnband und so einer orangenen, tollen Haarfrisur. Das habe ich damals auf Nickelodeon gesehen, auf jeden Fall. halt der Regisseur von dieser Beyblade-Kontinuität ist es halt. Und sonst noch ein paar mehr Sachen, die ich hier so gesehen habe. Nabari no O zum Beispiel, also King of Thorns, nicht der Film, sondern der TV-Anime. Sind auch zwei verschiedene Dinge. Jo. Und das Studio ist jetzt Studio Teddy statt Reverroot. Und Studio Teddy ist auch 2014 gegründetes Studio, haben bisher halt an sehr vielen Sachen ausgeholfen und noch keinen eigenen Anime produziert, aber haben auch an jetzt der aktuellen Beyblade-Kontinuität zum Beispiel, also Burst, ausgeholfen und JoJo und Pokémon und Yu-Gi-Oh!
Jo.
Ja, auch neuer Character-Designer gibt's ebenfalls. Also der Look wird dann wahrscheinlich auch nochmal deutlich anders aussehen. Da ich jetzt die erste Staffel auch nicht gesehen habe, kann ich es jetzt nicht wirklich beurteilen. Es gibt ein erstes Teaser, ein erstes Promo-Bild, wo ich das jetzt nicht unbedingt dran ausmachen kann. Aber ich habe jetzt auch die erste Staffel halt nicht durch irgendeinen starken Look oder sowas in Erinnerung. Es gab halt eine Episode damals, die richtig gut animiert gewesen ist.
Ich kann mich aber auch irgendwie erinnern, dass es so eine Slice-of-Life-Fantasy zum Hirnausschalten war. Ja. Nichts wirklich Besonderes. Also, weiß wieso nicht, braucht man da eine zweite Staffel? Naja, okay. Vielleicht, wenn sich das komplette Team ändert, könnte es ja auch anders werden. Aber ich weiß nicht, bin nicht so angefeuert.
Ja, 2025 geht es, wie gesagt, weiter. Wer also mehr Slime-Töterei sehen will.
Jo.
Ja.
Bis dahin habe ich ja noch genug Zeit, mir es zu überlegen.
Dann haben wir mehr Infos zu der fünften Staffel von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon.
Boah.
Und zwar wird die im Herbst diesen Jahres noch rauskommen und trägt den Untertitel Goddess of the Harvest Arc. Ist jetzt auch bestätigt worden, das ist das gleiche Team wie I und J ist, also seit der zweiten Staffel, wenn ich mich recht erinnere.
Meine Güte, wenn es so viele Staffeln jetzt mittlerweile hat, sollte ich vielleicht mich da wieder mal dran wagen.
Das denke ich mir auch jedes Mal und dann.
Ja.
Und dann doch nicht.
Also eine Staffel nach der anderen nochmal abarbeiten, ne? Das kann man ja mal machen über so ein halbes Jahr hinweg.
Ja, sicher. Dann haben wir noch My Friend's Little Sister Has It In For Me, wo auch ein Anime zu 2021 angekündigt worden ist. Von Ghost Mikavi, die Light Novel Vorlage, der oder die jetzt, wahrscheinlich der, dieses Jahr auch Days With My Stepsister eine Anime-Adaption bekommt. Und ich bin immer etwas, so ein bisschen weirded out von Autoren, deren Thema immer irgendwie was mit Schwestern zu tun hat.
Aber du, dann bist du aber, dann gibt's eine ganze Menge japanischen Manga-Autoren, die dir so ein kleines bisschen gegen den Strich gehen, oder?
Ich meine halt wirklich Autoren, die nichts anderes haben als dieses Thema. Die okay, wirklich okay. Nur das in jedem ihrer Werke haben. Und ja, da wissen wir jetzt bei My Friend's Little Sister Has It In For Me, dass es bei dem Studio Blade animiert wird, die ja zusammen mit Silverlink immer wieder Anime in der Vergangenheit gemacht haben. Wie hieß denn das? Ich wollte gerade ein Beispiel nennen und mir fällt der Name nicht davon ein, weil ich habe das Poster vor meinen Augen, aber genau, da, ich hab's. The Maid I Hired Recently is Mysterious. Und in der aktuellen Saison machen sie das mit dem Hokkaido Girls.
Ja, also Hokkaido Girls ist klasse, deswegen, wer weiß.
Regisseur ist Kazumi Koga, der Regisseur von Rent a Girlfriend und The Dreaming Boy is a Realist.
Okay, also muss nicht unbedingt ein schlechtes sein. Und es ist auch nicht seine Schwester, sondern die Schwester seines Freundes. Also, okay.
Ja.
Okay. Ich meine, jemandes Schwester ist sie, ja? Also das ist nicht unbedingt von Bedeutung. Außer sie ist ein Einzelkind.
Naja, das ist jetzt zumindest noch kein Datum oder sowas, sondern wir haben jetzt halt zumindest mal den Staff dafür bekommen. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern.
Alles klar.
Und was wir sonst noch haben, ist Soraido Utility. Der Golf-Anime von Joestar, der Ende 22, Anfang 23, also zu Silvester-Neujahr, diese eine Special-Episode bekommen hat. Und jetzt letztens ein TV-Anime in richtiger zu angekündigt worden ist, der auch von dem gleichen Team gemacht wird, wie jetzt bestätigt worden ist durch dieses neue Trailer-Video. Was auch ganz nett aussieht so. Da ist jetzt halt noch nicht viel drin zu sehen, aber ich finde, man sieht irgendwie bereits, dass da zumindest gutes Produktionsdesign dahinter steckt.
Es fällt auch irgendwie heraus, weil wir diesen Podcast bisher noch keinerlei umwerfenden Trailer hatten. Ne? Die waren alle so lala und der sieht dann tatsächlich schon recht gut aus im Vergleich.
Ja. Gota Nozomi, der die auch das Konzept geschrieben hat für diese Special-Episode und das Drehbuch, ist auch anscheinend für den TV-Anime involviert, aber nur als Assistentin ist der oder die gleiche Autorin wie When Supernatural Battles Became Commonplace, was bei Trigger damals einen Anime bekommen hatte. Und auch ein ziemlich guter Anime eigentlich war. Ah ja, sieht nett aus, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wenn es dann dieses Jahr rauskommt. Ja.
Jo.
Gut, jetzt ist es soweit. Wir sind beim Themen abseits vom Rest angekommen und es gibt halt ein Thema, das hat das Internet dominiert, das hat die Welt eigentlich dominiert, nicht nur das Internet, weil es ist unglaublich, was da drauf alles passiert ist. Ja. Akira Toriyama ist im Alter von 68 am 1. März gestorben, seine Familie hat bereits seine Beerdigung gehalten, möchte auch nicht weiter gestört werden, also nimmt keine Geschenke oder Besuche oder Interviews oder sonst irgendwie was an, was auch völlig verständlich ist, wahrscheinlich werden die trotzdem nur so von Journalisten irgendwie belagert. Weil Akira Toriyama ist einer der absolut wichtigsten Mangaka wahrscheinlich überhaupt zu unserer aktuellen Zeit.
Ja, der steht direkt neben Tezuka und Leiji Matsumoto, habe ich schon im Rolling Sushi Podcast gesagt, und ich bleibe bei dieser Aussage. Er ist so wichtig, ja.
Also, Dragon Ball hat so viele Leute einfach inspiriert dazu, Künstler zu werden oder auch Mangaka zu werden. Es gibt ja so viele Nachworte mittlerweile von den verschiedensten Mangaka, die sich gemeldet haben, die alle gesagt haben, ohne Toriyama wäre ich gar nicht hier. Würde ich gar nicht das machen, was ich gerade mache. Und es ist einfach crazy. Das hast du von Fairy Tail Mangaka gelesen. Das hast du von dem Naruto Mangaka gelesen. Und
solches ist überall, auch in Werken, wo es ums Manga-Machen geht, wie zum Beispiel in Bakuman. Da gehen sie sofort immer wieder zu Toriyama zurück, zu gucken, ja, wie der das gemacht hat, ist halt super, ne? Na?
Ja, und es gab wirklich einige sehr bewegte auch Nachrufe. Der von Oda-san, also dem Mangaka von One Piece, habe ich gesehen, hat sehr viele emotional berührt, der halt wirklich davon geschrieben hat, wie das eine seiner besten Freunde so quasi geworden ist. Ahori, der Macher von Dragon Quest, der Designer also der Game Director von den Dragon Quest-Spielen, wo er Toriyama die Designs für gezeichnet hat, hat sich auch dazu gemeldet. Für den muss es gerade besonders schwer sein, weil der hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit vorher dann den Composer verloren.
Ja.
Für die Spielereihe.
Das Team, die haben immer an den Dragon Quest Spielen rumgebastelt. Mhm. Und es ist unglaublich, wenn man sich überlegt, an wie viel Toriyama dabei war, die wirklich die ganze Landschaft geprägt haben von Anime und Manga. Nicht nur Dragon Ball, ne? Auch davor mit Dr. Slump hat er im Endeffekt die Messlatte für Zeichenqualität in Gag-Manga auf ein komplett anderes Universum gelegt, als vorher normal war.
Auf jeden Fall,
ja. Danach, ja, da war nichts mehr war gleich wie davor, als dann Slump so explodiert ist in den 80ern. Und dann logischerweise, er war am Anfang an der Geburtsstätte des japanischen Rollenspiels, des JRPGs, ne? Mit Dragon Quest.
Und
hat das geformt.
Was auch wirklich crazy ist. Ich meine, so die Monster-Designs und auch alles, was er dafür gezeichnet hat, hat er im Prinzip definiert, wie JRPGs bis heute aussehen. Weil sich an den Monster-Designs und sonst was von Dragon Quest orientieren.
Ja, Slime-Monster in Fantasy gäbe es nicht ohne Toriyama.
Ja, also der blaue Blob, so das sehen wir ja noch bis hier, wie heißt das nochmal, The Time I Got Reincarnated as a Slime und sowas.
Ja.
Also, als ich da am Freitagmorgen aufgewacht bin, auf mein Handy geschaut habe und diese Nachricht gesehen habe, dass Toriyama gestorben ist, ich konnte es im ersten Moment nicht glauben. Das ist jetzt etwas, was mir persönlich jetzt nicht so emotional oder so irgendwie nahe geht, weil ich habe keine große Verbindung persönlich mit Dragon Ball. Und ich habe zwar Dr. Slump ein bisschen gesehen und auch sehr gemocht. Ich finde ihn tatsächlich sehr witzig. Aber das ist halt alles jetzt nichts etwas, was so große persönlichen Einfluss auf mich hat. Aber das hat so einen Einfluss einfach auf so, so viele Menschen.
Ja, du, ich würde mich zwar nicht als Fan von Dragon Ball bezeichnen, aber es ist sehr seltsam, das Erlebnis Dragon Ball, weil ich habe das tatsächlich dann noch im Fernsehen geguckt, wo es in Deutschland zum ersten Mal lief. Mhm. Und alle Leute, die ich kannte, haben auch Dragon Ball mitgeguckt und mitgefiebert, auch wenn sie mit Anime nichts am Hut hatten. Und heute, wenn ich zu denen gehe und sage, hey, wollen wir ein Anime gucken? Sagen, ne? Aber Dragon Ball haben sie trotzdem durchgeguckt. Die verdammte Fernsehfassung mit den 5 Minuten auf Namek, die auf 20 Episoden rausgezogen wurden. Ja? Das haben die trotzdem entgegengefiebert, jedes Mal, wenn das lief. Und ja, das ist unglaublich. Wahnsinnig. Die Vorstellung dafür ist für mich immer noch nicht wirklich zu greifen auf bestimmter Ebene, dass Toriyama nicht mehr da ist. Besonders, es stört mich besonders, weil es nicht so ist, als ob Toriyama bei vielen großen Künstlern ist es so, die gehen dann in die Rente, haben eine Ruhepause. Von denen hat man für 10, 20 Jahre nichts gehört, bevor sie dann versterben. Mhm. Aber nicht bei Toriyama. Ich meine, Dragon Ball ist heftig am Laufen und auch Videospiele und Sandland ist hier am Kommen. Ne? Mhm. Er war definitiv noch überall, hat er seine Finger drin gehabt.
Ja, also der hat noch bis zum letzten Moment auch gearbeitet. Und das ist ja, es ist wirklich, es ist eine weirde Vorstellung. Ich dachte, das ist auch so einer, der halt wie so ein Stan Lee einfach ewig alt wird.
Ja.
Und jetzt im Alter von 68 so, da wäre noch einiges drin gewesen. dann hätten wir mindestens noch 20 Jahre gehabt.
Ja.
Und das ist wirklich schade. Und das, aber.
Ja, es ist unfair. Ja, das ist unfair von der Welt.
Das ist in gewisser Weise, ja. Es sollte jetzt auch wieder eng in der Produktion von dem neuen Dragonborn-Anime von Daima inkludiert gewesen sein.
Mhm.
Und ja, Daima, das kommt ja erst noch im Oktober. Und jetzt haben sie ihn dann halt plötzlich nicht mehr. Es ist auch irgendwie weird. Ja.
Eine Post-Toriyama-Welt. Das ist, muss ich mich erst dran gewöhnen, an die Gedanken, aber wirklich.
Das glaube ich ja. Das müssen wir uns jetzt alle erstmal irgendwie. Das ist schon einfach Wahnsinn. Also so ein einflussreicher Mann. Ja, weil das ist nochmal, wir haben jetzt schon über so einige besondere Tode sowas gesprochen. So jemanden wie Leiji Matsumoto war ja auch erst vor ein, zwei Jahren, wo ich das ein bisschen greifbarer fand, weil so alles, wofür man ihn kennt, schon so eine gewisse Distanz hat.
Ja, ja.
Ich glaube, so am ehesten vergleichbar finde ich so ein bisschen mit Miura, also mit dem Berserk-Mangaka.
Puh.
Wobei er halt keine so großen. Berserk hat schon so gerade auf die Dark Fantasy halt einen guten Einfluss gehabt, aber so Dragon Ball ist da trotzdem nochmal ein anderes Kaliber.
Das stimmt. Ich meine, Berserk ist schon ein monströses Kaliber gewesen, wenn du überlegst. Du könntest behaupten, dass diese unnötig riesengroßen Schwerter im japanischen Fantasy definitiv auf Berserk zurückzuführen sind. Ich meine, in Final Fantasy ist es auch erst später gekommen. Ne? Da ist Berserk mit ziemlicher Sicherheit dran schuld.
Ja, also da kann man wirklich nur sagen, Ruhe in Frieden. Wirklich, es ist crazy, was danach noch alles passiert ist. Das chinesische Außenministerium hatte dazu ein Statement gemacht zu seinem Tod. Das Außenministerium von El Salvador hat ein Statement gemacht zu seinem Tod. Ich glaube, das waren noch ein paar andere Länder, die noch irgendwie dazu Statements gemacht haben. CyberConnect 2, was ja vor nicht allzu langer Zeit Dragon Ball Kakarot gemacht hat, was ja die Geschichte von Dragon Ball Z komplett nacherzählt. Die haben an dem Tag frei bekommen. Also die haben am 8. März, als die Nachricht dann halt kam, haben die für den Tag zugemacht.
Ja, du, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann Japan seinen Todestag dann zum Feiertag macht.
Ja,
Toriyama-Tag. Also, oder sein Geburtstag, eins von beiden. Ne?
Ja.
Aber ja, so ein wichtiger Mann ist es gewesen. Naja.
Leider ist es auch nicht die einzige Person, die jetzt in den letzten Tagen gestorben ist. Tadako, die Synchronsprecherin, vor allem bekannt durch die Hauptrolle in Chibi Madoka-chan, ist im Alter von 63 gestorben, auch Anfang des Monats. Und hat Madoka-chan jetzt halt in Chibi Madoka-chan für 35 Jahre schon gesprochen.
Boah.
Die letzte Episode, die jetzt, in der sie Madoka-chan gesprochen hat, wird dann jetzt diesen Monat noch Ende März rauskommen. Und war auch in vielen anderen Anime und Visual Novels und sowas zu hören. Also vielleicht kennt man sie auch durch als der Bär in Danganronpa, also als Monokuma. Und aber halt Chibi Madoka-chan ist auch ein relativ wichtiges Franchise in Japan. Nicht umsonst läuft das jetzt schon seit 35 Jahren. Und wenn da die Hauptrolle auch halt plötzlich stirbt, das ist halt auch schon so eine gewisse Sache. So, die Japaner mögen es ja überhaupt nicht, wenn man eine Synchronsprecher oder Synchronsprecherin ausgetauscht werden muss. Und wenn das dann halt so nach 35 Jahren noch dann mal passiert, dass die Figur halt, oder dass die Person dahinter halt stirbt.
Es ist auch für Leute außerhalb von Japan nicht so einfach nachzuvollziehen, was für ein Gigant Chibi Madoka-chan ist. Ja. Ne? Das bis heute hin hat das Einschaltquoten, da können selbst die erfolgreichsten Sachen wie Demon Slayer ab und zu mal nur mithalten. Ne?
Also ja, das wird ja jedes Wochenende, wird das dann von der ganzen Familie quasi geguckt.
Ja.
So ein bisschen wie auch Sasae-san. Und bei uns in Deutschland kam man damals nur so die ersten 50 Folgen oder so raus. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Leute, die dadurch, dass es auf RTL 2 lief, auch so ein bisschen Nostalgie für die Serie hierzulande haben.
Ja.
Ist auch ziemlich, ziemlich tragisch, dass diese Synchronsprecherin auch im Alter von 63 definitiv zu früh gestorben ist.
Ja, Pfeiler der Unterhaltungswelt von Japan sind jetzt verschwunden, zwei.
Ja.
Wow, ey, Mann. Puh.
Aber hey, wir haben noch nicht genug schlechte Nachrichten gehabt. Wir haben auch noch, dass Warner Brothers Discovery Rooster Teeth geschlossen hat nach 21 Jahren.
Ja.
Rooster Teeth ist so einer wirklich der Internet-OGs.
Total. Du, ich hab eine lustige Story zu Rooster Teeth.
Okay.
Als Rooster Teeth angefangen hat mit ihrem Kram, mit Red vs. Blue, ne, diese Sachen, die im Endeffekt, ja, wie von Leuten in ihrem kleinen Kabuff produziert, in ihrer kleinen Garage oder sonst wo, gemachte Sachen, die doch tatsächlich sich selbstständig gemacht haben, bevor es sowas wie YouTube gab. Und ich glaube, die waren sogar unterwegs, bevor es solche Online-Foren wie 4chan gab. Also die sind sehr alt. Ich habe die in der Filmakademie, wo ich ein Jahr lang Praktikant gemacht habe, mal Leuten gezeigt, dort Dozenten und allem Möglichen. Okay. Und niemand konnte damit was anfangen. Ne? Die Vorstellung von, dass in Machinima irgendwas ist, dass die waren alle völlig überzeugt, dass ich ihnen da nur die Zeit verschwendet habe. Das ist alles völliger Blödsinn. Was machst du da für einen Unsinn? Die Geschichte hat sie etwas anderes gelehrt. Ne? Das Zeugs ist definitiv groß geworden. Aber ja, Rooster Teeth ist einer von den Dingern, da würde ich behaupten, das ist absehbar gewesen. Ja. Und es ist auch viele Jahre her, seitdem Rooster Teeth so wirklich relevant war und groß viel produziert hat, dass Leute interessiert. Ne?
Ja, also der Höhepunkt war wahrscheinlich wirklich, als die ersten paar Staffeln von Ruby gelaufen sind.
Ja.
Dadurch durch ganz viel Corporate Bullshit ist es leider dann so auch einfach so irrelevant geworden. So, die haben sich ja 2014 an AT&T verkauft, dadurch sind sie dann letzten Endes an Warner Brothers Discovery gelandet. Und dadurch sind dann schon so ein paar interessante Dinge letzten Endes rausgekommen, die sie noch versucht hatten. Die hatten ihre eigene, etwas höherwertiger produzierte Serie mit Genlock und haben zusammen mit Polygon Pictures einen Transformer-Anime gemacht, der sogar ziemlich gut gewesen ist. Aber das hatte halt diese Persönlichkeit. Also dadurch, dass es einfach so eine große, normale Firma im Prinzip geworden ist, hatte das total einfach diese Persönlichkeit verloren, die so der Anfang von Ruby gehabt hat und Red vs. Blue.
Ja, ich habe auch gehört von vielen Leuten, dass sie überzeugt davon sind, dass es daran lag, dass Rooster Teeth einfach nichts produziert hat, was groß Anklang gefunden hat. Weil es ist nicht so, dass die ein Opfer geworden von so den großen Firmenumstrukturierungen, ne? Die wir ja kennen, die eklig sind und wo da einfach Leute weggeschmissen würde, wir nichts dafür können und also es ist einfach nur eine Geldfrage und ja, die Linie muss nach oben gehen, bla bla bla. Nee, bei Rooster Teeth ist es eher, dass, die haben halt nichts produziert, was Leute sehen wollten.
Ja, also es gab in letzter Zeit auch sehr viele so Leaks und ehemalige MitarbeiterInnen und so, die sich gegen die Firma auch ausgesprochen haben, weil es wohl auch intern ziemlich viel Bullshit vorgefallen ist und eine Nachricht, die viel rumgegangen ist, dass anscheinend Ruby auch nie profitabel gewesen ist. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann. Und dass sie es halt wirklich nur so weitergemacht haben, so als ihr Vorzeigeding.
Ja, aber klar. Aber das ist fast schon, da habe ich Respekt vor, dass du dein Baby machst, auch wenn du weißt, dass du nie damit Geld machen würdest. Das ist irgendwie fast schon cool, ne?
Ja, es ist eigentlich nett. Und mit Ruby gab es ja auch diesen Anime zum Beispiel, also den wirklich richtigen Anime, ne? Dann von Japanern gemacht mit Ice Queendom. Also sie haben es ja wirklich versucht, noch ein bisschen auszubreiten. Aber ich glaube, dass das jetzt tatsächlich alles. Da wird jetzt auch nichts mehr weiterkommen. Also ich glaube, dass mit Ice Queen war auch noch mal so ein Versuch gewesen, zu sehen, wie viel man danach rausbekommt, hat auch nicht funktioniert. Und ich glaube, das war's dann jetzt endgültig.
Ja, Ende einer Ära. Obwohl, ja, man kann das Argument bringen, dass die Ära schon von einer Weile zu Ende gegangen ist.
Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch was ganz anderes mal.
Okay.
Und zwar Overwatch. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit eine Overwatch-Collaboration mit One Punch Man aus irgendeinem Grund. Und jetzt haben wir aus irgendeinem Grund eine Overwatch 2-Collaboration mit Cowboy Bebop.
Also erstmal wundert es mich, dass Overwatch noch existiert. Aber ja, so ist das mit diesen Live-Service-Dingern. Irgendwann fallen sie weg vom Radar, aber sie machen immer noch genug Geld. Ich bin nicht so begeistert von der Idee, Overwatch mit einem meiner Lieblinge zusammenzubringen. Aber dann sehe ich, was die gemacht haben, ne, für die Animation, wo sie das Cowboy Bebop Opening adaptieren für Overwatch und es sieht geil aus.
Das ist halt cool gemacht, ja. Ich habe schon die Bilder gesehen, wie die Skins dann in-game aussehen und das ist so Hit or Miss.
Ja,
so, gerade Spike sieht nicht gut aus als McCree. Oder wie heißt McCree heutzutage? So lange habe ich Overwatch vergessen. Nicht mehr gespielt. Ja. hier Dings zum Beispiel dieser Hamster als die Hackerin, finde ich ganz cool eigentlich, wie sie das umgesetzt haben. Und dieser Trailer für diese Collaboration, ja, wie es Marcel gerade schon gesagt hat, das ist halt das Cowboy Bebop Opening halt ersetzt mit Szenen von den Overwatch-Figuren, beziehungsweise auch den Figuren aus Cowboy Bebop, aber dann mit Overwatch-Fähigkeiten auch teilweise, so ein bisschen halt gemischt irgendwie, und das sieht ganz cool aus. Und das ist das Beste an Cowboy Bebop-Content an Neuem, was wir jetzt wahrscheinlich seit dem Release des Films bekommen haben.
Ja, also deswegen, ich will mich nicht beschweren, wir haben ein cooles Opening dafür bekommen, das ist schon mal was.
Also ja, ab 12. März, das ist der Tag, an dem wir das gerade auch aufnehmen, ist diese Kollaboration live im Spiel, könnt ihr euch die Skins fleißig wieder für Ingame-Geld, also für echt Geld kaufen. Wer davon zu viel locker hat. Und ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch einfach viel zu teuer sein, weil meine Fresse sind Skins einfach heutzutage teuer.
Ja, Mikrotransaktionen, ne? Wenn ich für ein so ein verdammtes Kostüm hier mir beim Angebot auf GOG 5 Spiele kaufen kann, ne?
Ja. Fucking Pferderüstung in Oblivion war damals günstiger als die meisten Skins heutzutage.
Ja.
Ha, wir haben noch ein paar Preisverleihungen zumindest, die wir am Schluss mal anbringen können. Es sind ja die Oscars unter anderem gewesen. Es ist auch der japanische Filmakademie-Preis gewesen zum 47. Mal, in dem Godzilla Minus One besonders viel abgeräumt hat. Ja, Godzilla Minus One, bester Film des Jahres, bestes Drehbuch, beste Darstellerin, bestes Licht, bestes Soundrecording, bester Schnitt, alles
kassiert.
Und der Junge und der Reiher hat beste Animation gewonnen. Muss man jetzt sagen, die Konkurrenz war nicht so krass dieses Jahr auch irgendwie. Also wir haben den neuen Gigi no Kitaro Film, habe ich jetzt halt noch nicht gesehen, aber weiß ich nicht. Diesen Toto-chan, The Little Girl at the Window, was zumindest einer ist, der mich interessiert. Der neue Detektiv Conan und Blue Giant. Blue Giant ist auch einer zumindest, der mich sehr interessiert. Der hat auch den Award für die beste Musik gewonnen.
Oh, das freut mich. Das macht meine Lust, kommt hoch dabei.
Ja. Alles in allem, Minus One hat groß abgeräumt. The Boy and the Heron, der Junge und der Reiher hat verständlicherweise beste Animation gewonnen. Und Blue Giant als Jazzfilm die beste Musik. Also passt alles. Dann kommen wir zu den Oscars. Und da hat der Junge und der Reihe beste Animation gewonnen.
Jo.
Beste Animation in Spielfilmlänge. Und Konkurrenten waren ja Nimona, Robot Dreams, Elemental und Spider-Man Across the Spider-Verse. Und das vor allem halt gegen Spider-Verse gewonnen hat. Also ich kann es auch verstehen. Das waren halt so beides für mich sehr gleichgewichtet sozusagen. Ich liebe Spider-Verse sehr. Ich liebe der Junge und der Reihe sehr. Hätte ich es beiden gegönnt, und dass der Junge und der Reiher das jetzt auch gewonnen hat, finde ich eigentlich ganz cool, dass Miyazaki jetzt zum zweiten Mal halt einen Oscar gewonnen hat. Das letzte Mal war er dann Spirited Away.
Ja. Ich meine, das ist auch schon wieder 23 Jahre her. Ja.
21. Spirited Away. 21. Mal 23, 2003 hat es bekommen.
Ach so, okay. Ja. Oh Gott, ich hatte das japanische Datum, wo der Film losgegangen ist, im Kopf. Aber ja, das ist ja alles verzögert.
Ja,
ne? Nicht so wie heute. Heute ist es recht schnell gegangen. Ne? Obwohl, ja, das lag auch wahrscheinlich daran, dass der Junge und der Reiher in die Oscar-Saison reingefallen ist mit seinem Kinostart. Ne?
Das auch. Ja, super cool. Auch schön, dass man wieder halt tatsächlich Anime halt Recognition bekommt, so bei den Oscars. Wo es halt ziemlich selten passiert. Letztes Jahr war gar kein Anime-Film nominiert gewesen. Obwohl wir so tolle Sachen wie Inuo zum Beispiel gehabt haben. Oder Drifting Home. Aber ja, denn in den Miyazaki-Film, zumindest in Ghibli-Film, wird zumindest noch ernst genommen. Und dann hat Godzilla Minus One den Oscar für die besten Visual Effects gewonnen. Und das finde ich besonders geil, weil es in der gleichen Kategorie angetreten ist wie The Creator, Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 und Napoleon. Also gegen Filme, die alle Millionen kosten.
Ja.
Ich glaube, der günstigste davon ist noch The Creator mit 80 Millionen. Und Godzilla Minus One hat halt 10 Millionen gekostet. Und das ist halt so ein Mittelfinger einfach an Hollywood.
Eigentlich schon, es ist schon heftig, ne? Und Napoleon, egal was der Film irgendwie inhaltlich drüber zu sagen ist, es ist ein Ridley Scott-Film. Du kannst davon aussehen, dass der aussieht wie geleckt, ne? Dass es die feinsten Bilder sind, die du hinkriegst. Und dass das dagegen gewonnen hat, wow, okay.
Ja, also das finde ich super cool. Ich meine, es sieht halt auch super geil aus, der Film. Also Godzilla Minus One hat schon ziemlich, ziemlich coole Effekte. Dafür, dass er halt auf so einem, in Anführungszeichen, günstigen Budget gemacht worden ist. Für das Godzilla-Franchise war es, glaube ich, noch das höchste Budget, was ein Godzilla-Film bekommen hat jemals. Und finde ich einfach cool. Weil gerade diese ganzen Hollywood-Filme, die haben so aufgeblasene Budgets einfach heutzutage. Ich glaube, der neue Mission Impossible war ja auch schon wieder ewig teuer. Und um irgendwie Broke-Even zu machen, hätte der irgendwie eine Milliarde gebraucht. Und es ist einfach so Leute.
Weißt du, ich will damit nicht ab... Wir wollen damit nicht ablenken, darum, wie viel Kreativität und Arbeit in diesen Geräten stecken. Ne? The Creator und Guardian of the Galaxy Teil 3 ist im Internet von den Spezialisten bekommt nur Bewunderung, weil die so clever und so aufwendig gemacht sind, die Szenen und die Spezialeffekte.
Ey, Mission Impossible hat ja auch krasse Stunts und alles.
Aber es ist einfach das Finanzielle, hinten dran, ne? Da, wo die Entscheidung getroffen wird, da fließt unnötig viel Geld überall hin und es ist so viel Verschwendung und das ist komische Sache.
Mal wirklich, wir haben in Hollywood einfach die Situation, dass einer der erfolgreichsten Filme, so mit diesem Indiana Jones Teil 5, hat trotzdem irgendwie fast 1 Milliarde eingespielt und ist nicht broke-even gewesen, weil der irgendwie 300 Millionen gekostet hat, ohne Marketing. Hm. Und das Marketing ist dann natürlich nochmal mehr.
Man muss dazu sagen, Hollywood hat halt seine Vorteile, ne? Da ist eine ganze Menge Macht bei den Arbeitenden, ne? Bei den Gewerkschaften und allem. Das ist in Japan nicht unbedingt so. Das heißt nicht unbedingt, dass die immer die schlechtesten Betriebsklimas haben.
Naja, die schlechtesten Arbeitsleute haben leider keine Union in den USA, soweit ich weiß. Oder eine sehr schlechte zumindest.
Ja. Also es ist nicht einfach zu sagen, es ist aber auf jeden Fall sehr überraschend. Und jetzt muss ich doch Minus One unbedingt so schnell wie möglich gucken.
Das ist ein sehr, sehr guter Film. Jo, das war's dann mal wieder gewesen.
Ja.
Von diesem Podcast. Ui, also was für eine bunte Mischung an Themen wir einfach heute wieder gehabt haben.
Ja, da kriegst du ein Schleudertrauma.
Ja, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, diese Woche ist zum Beispiel ein neuer Anime Slam Podcast rausgekommen mit Imbola. Haben wir auch über alles Mögliche im Prinzip gesprochen. Also einfach mal reinhören. Gibt ja immer eine Liste, über was wir gesprochen haben in der unten drunter, unter dem Video oder in der Beschreibung, so heißt es.
Genau.
Und jeden Mittwoch gibt es auch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal sonst. Tschüss.
Ciao.